Eigentlich haben wir ein 5-Jahr Vertrag, also staatlich Vertrag, ne? Aber die DDR gab es nicht mehr. Also wenn Leute wie wir, so wie ich, wenn wir nicht erzählen, wer soll das wissen? Ja. Viele müssen bezahlen damit einen hohen Preis, ne? Manche mit dem Leben.
Projekt Umbruch, ein Podcast über 1989 und alles, was danach passiert ist.
Hallo und herzlich willkommen zur nun schon 7. Folge unseres Podcasts Projekt Umbruch. Mein Name ist Daniel, ich sitze hier im Internet mit Markus und René, die auch gleich etwas sagen werden. Und wir haben heute eine neue Folge für euch vorbereitet, es gibt ein Interview. Aber bevor wir dazu kommen, noch kurz zu den Nachträgen vom letzten Mal. Wir haben in der Zwischenzeit Gotra Bigro geguckt, war ein ganz toller Film. Wir haben den zweiten Teil geguckt, wunderlicher Film. Und es gibt eine ganz tolle Doku von dem Hauptdarsteller in Gotra Bigro, wo er die ganzen Schauspieler von früher nochmal trifft und mit denen darüber redet, wie die Wende eigentlich war und wie der Film war und so. Alles ganz tolle Sachen. Genau, das ist die eine Neuigkeit. Eine zweite Neuigkeit ist, dass wir jetzt unterstützt werden von Sassi, die uns jetzt bei der Recherche unterstützen möchte ab dieser Folge. Und aber schon vor dieser Folge, schon für diese Folge hat uns auch Fung unterstützt. Fung ist eine gute Bekannte von uns, die beim Interview auch dabei ist und mitgeholfen hat, das durchzuführen und so ein bisschen Sachen zu erklären und uns bei allen ganz toll geholfen hat. Genau. Und jetzt die heutige Folge, was darin passieren wird, erzählt uns Markus.
Genau, wir haben heute ein Interview mit Herrn Dao, Wing Dao heißt er. Das ist ganz maßgeblich mit der Hilfe von Fung, die Daniel gerade schon erwähnt hat, und dem Verein Reistrommel entstanden. Reistrommel arbeitet schon seit mehreren Jahrzehnten in Marzahn-Hellersdorf, vor allen Dingen zu allen Themen, die sowjetdeutsche Menschen angehen, aber auch zu Rassismus allgemein in Marzahn-Hellersdorf, also im Ostberliner Bezirk. Genau, Herr Dao ist mit 17 in die DDR gekommen, also die persönliche Geschichte eines sehr, sehr jungen Menschen, der als Vertragsarbeiter im Prinzip diesen Umbruch erlebt hat von Sozialismus zu Kapitalismus und damit klarkommen musste. Und genau, ihr hört wahrscheinlich beim Interview auch, es gab lecker Süßigkeiten. Ich biete es auch immer wieder an, deswegen, wenn es raschelt, bin ich das und gebe dann immer wieder Süßigkeiten oder Saft rum. Obwohl es bei ihm, es war bei ihm, aber er hat das alles vorbereitet. Aber genau, gibt es teilweise so Neues. Genau, und vielleicht ein Disclaimer am Anfang. Es gibt einmal, kommt die Sprache in diesem ersten Interviewteil auf Nord- und Südvietnamesen. Da erzählt er so ein bisschen, dass es ja schon Vietnamesen in West-Berlin gab, die dann rüberkamen und den Leuten im Osten geholfen haben. Und das liegt halt daran, dass die Menschen aus dem Süden, die dann im Krieg geflüchtet sind in Vietnam, dann in Westdeutschland angekommen sind und deswegen schon im Westen waren und sozusagen eine Wiedervereinigung auch zwischen zwei verschiedenen Gruppen von Vietnamesen stattgefunden hat. Einmal Geflüchtete, die tendenziell regimekritisch waren und also sozusagen auch tendenziell vielleicht antikommunistisch eingestellt waren, und Menschen, die Vertragsarbeiter waren, die von dem vietnamesischen Staat geschickt wurden als Vertragsarbeiterin. Das ist zumindest irgendwie vielleicht ein ganz guter Disclaimer, um das zumindest einordnen zu können. Genau, und warum wir das jetzt machen, das Ganze, diese Folge, sagt jetzt René nochmal.
Ja, also es ist aber für uns sozusagen ein wichtiges Anliegen, ja auch Stimmen zu hören oder denen quasi mehr Raum zu geben, die eben nicht so viel präsent sind und gerade so VertragsarbeiterInnen, deren ja Situation in der DDR, aber dann vor allen Dingen auch zur Wende und in dieser Umbruchszeit, ist was eben sehr wenig bisher in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Das ändert sich gerade. Also es gibt gerade immer mehr Projekte dazu, unter anderem auch ein echt, also genau, ganz tolles und auch Grimme-Preis prämiertes Projekt Eigensinn im Bruderland, die so Video-Interviews gemacht haben eben mit Vertragsarbeiterinnen. Und das können wir euch nur empfehlen. Auch gibt es aktuell eine Dokumentation der ZDF-Mediathek Verloren im Bruderland, die auch wirklich sehr ja, interessant und auch kritisch und sehr ausgewogen die Situation einfach nochmal ja auch erklärt, beschreibt, Hintergründe liefert und auch generell so eine Perspektive eben auch auf die ehemalige DDR und die ja, ostdeutschen Bundesländer gleich mitliefert, ne, was in Bezug auf Rassismus, die Pogrome, die es irgendwie gab dann in den 90ern. Und das ist ja einfach generell ein total spannendes Thema. Und das wird in dem Interview, genau, das ist jetzt absolut die Geschichte ja, ne, von ihm und seine Perspektive. Vieles wird da quasi jetzt gar nicht mit angesprochen, aber wir sehen es halt so in so einem größeren Kontext irgendwie auch und werden uns bestimmt auch noch mehr damit befassen, bitte noch mehr Stimmen dazu zu Wort kommen lassen. Genau, mit der Idee, dass es einfach ein diverseres Bild auch gibt, ne, zur DDR, aber auch zu dieser der Wende. Wie war das eigentlich für verschiedenste Leute? Genau, und die Vertragsarbeiterin aus dann eben Vietnam, das war eigentlich einfach die größte Gruppe, die es dann gab in der DDR. Ja, also viel Spaß dabei.
Vielleicht können Sie kurz erzählen, wo Sie geboren sind und wie Ihre Beziehung zur DDR überhaupt angefangen hat. Mhm.
Ja, also ich bin Jahrgang 69 und ja, in Hanoi geboren. Und mit der DDR habe ich auch schon sehr früh in Kontakt, weil unsere Grundschule ist dann, hat eine Partnerschaft mit einer Schule hier in Leipzig. Mhm. Ja. Und meine Mutti, sie hat auch sehr engen Kontakt mit der Schulleiter hier in der DDR damals. Und deshalb, für mich ist die DDR schon sehr bekannt. Auch durch diverse Zeitschriften, ne, von der DDR damals. Mhm. Wie die DDR-Selbstvorstellung, es gibt diese Zeitschriften, ne, in Vietnamesisch sogar. Mhm. Ja. Dadurch also kenne ich auch die DDR schon sehr gut damals.
Und Sie kennen es schon, als Sie noch in Vietnam waren?
Ja, schon als ich in vierte Klasse, ab vierte Klasse ungefähr so. Mhm. Ja. Und wir bekommen auch sehr viele Spenden, ne, von der DDR. Mhm. Ja.
Damals?
Damals Kleidung, Stift und Papier. Alles, mhm, alles möglich, ja.
Ja.
Selbstspielzeug auch, ja.
Mhm. Mhm. Und dann, also dann waren Sie in der Grundschule, aber noch in Vietnam und dann sind Sie später, ja, in die DDR?
Genau, mit 17 bin ich hier in der DDR, und genau diese Straße.
Echt?
Ja. Ich wohne hier in, die Straße heißt damals Hans-Schluck-Straße. Ja, erst nach der Wende wird umbenannt in Seebahnstraße. Mhm. Damals ist ja Hans-Schluck-Straße 313. Mhm. Ja. Und ja, ich bin also echt Lichtenberger hier.
Ja. Ja. Sind Sie in den 80er Jahren dann gekommen?
Ja, oder? 87 war das.
Mhm. Und es war kurz vor der Wende?
Nee,
also, ja,
zwei Jahre danach. Ja.
Ja.
Ja. Wir sind ja als Vertragsarbeitnehmer hier in der DDR.
Mhm.
Ja.
In welchem Betrieb, wenn ich fragen?
Wie heißt das genau? Herrenbekleidung, Fußschritt, also VEB, Herrenbekleidung, Kombinat, Fußschritt.
Ja.
Das ist genau hier in, die Straße heißt jetzt Mühlendorfstraße, aber damals heißt Jakobs-Dulok-Straße.
Ah. Mühlendorf,
ja,
der Frank
Allee,
ne?
Ja, um die Ecke von Frank Allee. Ja.
Und nur weil uns eben auch interessiert, was genau zur Wendezeit passiert ist, was ist mit dem Betrieb konkret passiert?
Ja, also wir sind, vielleicht sage ich auch ein bisschen von der DDR-Zeit am Mann, ne? Wir sind als Gastarbeiter hier, weil angeblich die Betrieb braucht Arbeitskräfte. Aber so ganz ist das auch nicht. Also die Vietnamesen, also durch meine Erfahrung, ne, und auch meine Kollegen auch in dem Betrieb, die Vietnamesen oder die Kollegen aus Mosambik oder Kubane, die wurden immer fast immer eingesetzt, wo wo die Deutschen nicht mehr können. Also, wo der Akkord ist schon so hoch, das ist, lohnt sich kaum für die Leute dort. Und genau dort wurde die Gastarbeiter eingesetzt. Ist natürlich, ist auch verständlich. Ja. Aber die Vietnamesen sind sehr berühmt, dass sie sehr fleißig sind. So dass der Akkord trotzdem überwirkt. Also die arbeitet manchmal doppelt so viel als der Akkord. Ja. Und daher wurde damals auch schon zum Teil auch Konflikt in den Betrieb haben, ne? Zwischen die Vietnamesen und die deutschen Kollegen. Die deutschen Kollegen sagen nicht so viel arbeiten, weil sonst ist der Akkord wird dann erhöht, ne? Und die können dann nicht mehr mithalten. Aber die Vietnamesen sind fleißig, weil die müssen irgendwie verdienen, um ihre Familien zu helfen. Genauso wie bei mir auch. Ja.
Und was haben Sie genau gemacht?
Wir waren in der ZVA, das heißt übersetzt ungefähr wie zentrale Verarbeitungsanlage. Wir vorbereiten für die Produktion. Wir kleben die Stoffe zusammen, ne, damit er so dicker und stärker für den Krank hier zum Beispiel.
Ja.
Und verarbeitet wird für den ganzen Kombinat. Unser Kombinat ist sehr groß und die haben mehrere Betriebsstätten. Und dort ist halt die zentrale Anlage und für Verarbeitung für den ganzen Kombinat. Und danach wird dann weiter verarbeitet, weiter transportiert. Ne? In Fließbahn natürlich. Ne?
Ja.
Ja, ja. Und ziemlich hart dabei. Ja.
Wie viele Stunden haben Sie gearbeitet?
Ja, 8 Stunden. Ne? In 3 Schichten.
Ja. Ja, also immer mal nachts und auch morgens. Und dann
Wöchentlich hart, ja. Ja. Und wir hassen immer Nachtschicht. Ne? Ja. Wenn man von Nachtschicht auf Frühschicht wechselt, dann ist es schwierig.
Ja, das habe ich auch schon oft
gehört. Für junge Leute, also wie wir, ist schon sehr. Ich habe 2 große Glocken, also 3 Wecker. Die von damals, die mit Doppeln klingen hier. Und trotzdem, manchmal komme ich zu spät. Ja, das ist schlimm. Ja.
Und gab es eigentlich damals auch irgendeine Art von so Proteste gegen die Arbeitsbedingungen? Oder?
Nein. Sowas wird nicht passiert. Ja. Also, das DDR-Seite, das wissen wir alle, ne? wie doch so streng regulieren und so. Ne? Sowas passiert nicht, nein. Aber es gibt zum Teil auch, bei mir auch, selber habe ich auch Konflikt mit dem Betrieb, weil ich wurde in so einen Arbeitsgang, wo es richtig hart war. Man kann kaum hinterher mit den Produktionserforderungen. Zum Beispiel eine diese Klappe hier, das ist ganz schwierig zu verarbeiten.
Ja,
ne? Weil das muss auch noch richtig in Form bringen und auch noch mit kariert und so weiter. Das ist, ich habe schon, also mindestens 3 Monate versucht, so fleißig wie möglich. Ja? Aber trotzdem bekomme ich ungefähr nicht mal 300 Ostmark pro Monat. Das ist richtig hart.
Ja.
Und haben Sie mit den deutschen Kollegen gearbeitet?
Die können sowieso gar nicht.
Nee?
Nee. Nee. Die wurden mehrere Kollegen eingesessen und auch von Praktikanten, ne? die dort auch arbeitet. Und der Schichtmeister wird dann diese Bon, ne? Wenn man einen Arbeitsgang fertigt, dann darf man einen Bon schneiden und abrechnen. Ne? Und die nehmen dann Bon von Praktikanten und so und gibt dann die Mitarbeiter zusätzlich, damit die nicht zu wenig bekommen. Ne? Weil es ist so hart. Es ist nicht einfach genug zu arbeiten, um gut zu verdienen. Das ist schon schwierig. Ich habe 3 Monate versucht, aber dann denke ich, das wird nichts. Also, das ist nicht in Ordnung.
Ja.
Ich kann kaum meinen Familien helfen, also mit 300 Ostmark. Ja.
Und haben Sie aufgehört? Oder?
Dann versuche ich irgendwie Geld zu verdienen. Hm. Ja, muss man. Hm. Ja, ich komme mit einer großen Last hier in der DDR, hm. Weil da man in Vietnam sehr, man muss dann bitter arm. Hm. Wir haben damals, also 85, 86 haben wir kaum was zum Essen, hm. Wirklich. Weil da man ist ja das Land von außen isoliert, ne? Durch diese Geschichte mit Kambodscha und so weiter, ne? Wo das Land praktisch isoliert und die bekommen kaum Hilfe von außen. Also wir bekommen nicht richtig zum Essen, nicht genug zum Essen. Ja, dann versuche ich andersweitig Geld zu verdienen. Zum Beispiel, ich muss Verkaufdinge an und Verkauf. Mhm. Ja?
Ja.
Ja, es gibt,
schon in DDR
auch. Ja, in DDR sei. Mhm. Wir verkaufen zum Beispiel diese Uhr mit Rechner. Ne? Vielleicht kennen Sie noch eine elektrische Uhr, aha, mit eingebauten Taschenrechner.
Wow.
Sie sieht ungefähr so groß. Also so ungefähr so groß.
Ja.
Und verkaufe wie warme Samen. Also, nee, ist okay. Ja, man kann von den Leuten, die von West-Berlin hier schmucken, das sind Diplomaten, die schmucken alle.
Ja.
Alle Diplomaten schmucken damals.
Mhm.
Ja.
Haben Sie das alleine gemacht oder mit anderen?
Nee, auch mit anderen Leuten hier.
Mhm.
Also ich kann garantieren sagen, dass welche Ecke von Berlin einen An- und Verkauf gibt. Ich, ja, wirklich.
Ja,
überall. Ich gebe fast vollständig den Job in Betrieb auf.
Mhm.
Wodurch? Also ich muss dann die Krankenschein von überall kaufen.
Mhm.
Kaufen. Ich muss dann die Krankenschein kaufen.
Mhm.
Kaufen von wem?
Von überall, von Ärzten, die das unterstützen.
Mhm.
Nicht für an die Ärzte haben wir nicht bezahlt, aber für Leute, die beim Ärzten einen Krankenschein registrieren und dann zu mir zu schicken.
Ja.
Von überall, von Chemnitz, also Kamastadt,
ja.
Daman, von Blauen, von Sittau, überall.
Ja.
Es ist so schlimm, dass der Betrieb hat entschieden, mich zu entlassen.
Mhm.
Ja. Und also eigentlich muss ich nach Vietnam zurückkehren.
Mhm.
Nur die FDGB war dagegen, also die Betriebsgewerkschaft,
mhm,
ja, war dagegen. Deshalb darf ich immer also noch weiter bleiben.
Mhm.
Dann kommt langsam die Zeit von der Vorwende, ja, ne? Vorwendezeit. Also man merkt das, dass es gibt was bewegt im Land. Obwohl wir eigentlich nur an wirtschaftlich interessiert. Die Vietnamesen hier, die interessieren kaum an politische Wendungen, Wandeln. Ne?
Mhm.
Die interessiert die Vietnamesen kaum.
Mhm.
Also wir wussten kaum, was da draußen passiert.
Mhm.
Ne?
Deswegen,
ja? Naja, arbeiten.
Mhm.
So oder so. Die manche nähen zu Hause.
Mhm.
Ne? Hose, Nacken, Mast, Anfertigung für die DDR-Bürger. Ja, es gibt Struktur, ne? Leute, die kann mit Moped fahren, die fahren überall herum, in alle Dörfer, in linkste Dörfer und nehmen die Bestellung ein. Ne?
Mhm.
Ja? Mast, Anfertigung, Hose für Leute so und so. Und dann bringen sie ins Wohnheim und gibt diesen Auftrag weiter.
Mhm.
Und wenn fertig, dann verteilen die und bekommen Geld dafür. Es ist so.
Ja.
Ne? Da man ist, wo eine Lücke mag, dann muss man irgendwie decken.
Mhm.
Und genau das funktioniert.
Mhm.
Ja.
Das haben sie zusätzlich gemacht.
Zusätzlich,
ja.
Aber manche verdienen mehr als regulär arbeiten.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Ja.
Ich das zum war Beispiel, schon in der DDR, ne?
Schon
in der
DDR, ja. Sein, ja.
Und als dann die Mauer gefallen ist, im November 1989,
ja, also,
hat sich was verändert dann? Oder?
Natürlich, ja. Wird viel geändert. Also wie gesagt, die Vietnamesen interessiert kaum an Politikwandeln.
Mhm.
Aber langsam merken wir auch, dass manche Kollegen dann einfach verschwunden. Ja? Deutsche Kollegen.
Ne?
die wandern aus über Ungarn über und so weiter. Ne? Mhm. Ja. Langsam merken wir auch, dass irgendetwas hier, weil damals dürfen wir in den Wohnheimen also keinen Westfernseher empfangen. Eigentlich dürfen wir eigentlich nicht. Aber vor allem die interessiert daran auch nicht. Und in DDR-Fernsehen berichtet von sowas schon gar nicht. Ja. Aber langsam merken wir auch, dass was passiert in Leipzig und so. Ne? Hat eine ZDF oder sowas angeguckt und dann weiter berichtet. Da wissen wir, dass in Leipzig irgendwas passiert und so.
Und Sie durften ja aber, hätten Sie rüber gedurft nach West-Berlin dann?
Nein. Also dann am 9. November war der Maueroffizier also gefallen. Mhm. Und, aber nur ein paar unserer Kollegen, die war beim Spätschick, also nicht Nachtschick, sondern nach der Schickende, dann gehen sie gleich mit, die Leute. Dann ein paar dürfen können direkt nach West-Berlin. Ja. Ja. Aber ich interessiert persönlich noch nicht an daran. Mhm. Ja. Und erst dann, an diesem Wochenende, am 11. November, dann versuche ich auch nach West-Berlin rüberzukommen. Mhm. Ja, einmal nur herumgucken, was West-Berlin ist. Also die Uni ist Kapitalist, ist immer was so Besonderes für uns. Ne? Mhm. Alle Westfahrer sind besser. Ne? Mhm. Ja. Ja, aber ich komme irgendwie nicht durch. Also wurde alles zurückgeschickt. Ja. Ne? Weil wahrscheinlich haben unsere Botschaft eingesetzt und haben die Personen am Checkpoint Bescheid gegeben, dass alle vietnamesischen Mitbürger dürfen nicht rüber. Mhm. Ja. Mhm. Ja, was nun? Dann Leute, die schon rüber sind. Da haben die West-Vietnameser, ne? Mhm. Die Vietnameser, die leben schon seit Jahrzehnten in West-Berlin, getroffen. Die haben die Leute getroffen und die waren natürlich euphorisch und so fröhlich. Die helfen die Leute aus Ost-Berlin. Die dürfen dann, die West-Vietnameser, ne? Die dürfen nach Ost-Berlin. Mhm. Und die fahren mit dicken Mercedes rüber. Ja. Wir alle haben so große Augen von solchen Leuten. Ne? Aber die sind sehr freundlich und sehr hilfsbereit. Die holen dann die Sacke von Leuten, die schon ausgewandert, ne? Die in Wohnheim. Weil die war spontan so, ne? Einfach rüber und die kommen nicht mehr zurück und haben keine Sacke mit dabei. Und genau die Leute aus Berlin, die fahren zu uns in unser Wohnheim. Und fragt also von diesen Leuten noch irgendwelche Sachen, dann die bringen sie dann rüber. Okay. Ja. Okay. Ja. So war der Mann. Und, ja. Und die hilft uns, die sagt uns, wenn wir nach Westfalen so wollen, dann müssen wir dann Richtung Nordberlin, da ungefähr Pankow, ne? Da kann man über die Mauer klettern. Mhm. Und die Leute von drüben, die sieht und rüber. Mhm. Ja. Da waren die Leute schon sehr beschäftigt mit der Mauerklopfen hier. Ja, ja, die klopfen in so ein Loch, man kann durch diese Loch dann nach West-Berlin gucken. Mhm. Und man kann sehr leicht rüber zu klettern. Mhm. Und die Grenze schützt der Soldat, die greift nicht ein. Die gucken nur zu. Mhm. Ja. Die sind dann Wesen, aber die gucken nur zu. Ja. Mhm.
Wie war die Stimmung im Wohnheim?
Im Wohnheim ist natürlich herumgewirbelt. Ne? Viele sind verschwunden. Ja.
Verschwunden?
Ja, die waren nach West-Berlin und Asyl beantragt. Die kommen alle in dieser zentrale Anlaufstelle damals, das ist ICC, ne? Dieser Funkturm, Amtfunkturm. Das ist die große Halle. Ja. Die sind alle umfunktioniert für Asylbewerber aus der DDR. Mhm. Ja. Aber ein großer Teil sind geblieben, so wie ich hier. Mhm. Weil zu dieser Zeit haben wir dann sehr gut arbeiten. Mhm. Weil wir verarbeiten für Westmarken, für Boss, ne? Hugo Boss.
Ne?
Ja, wir fertigen für Hugo Boss und die bezahlen ganz gut.
Ja. Ne?
Ja. Und ich bin dann so fleißig wie noch nie.
Ja.
Ich kann gut verdienen. Da waren wir ungefähr 1000 Mark, Ostmark. Ja. Das ist schon sehr viel. Ne?
Das war 1990 dann? Als
das ist Ende 98,
ja.
Ja, Anfang 90.
Mhm.
Ich arbeite in diesem Betrieb bis 91. Bis, ich glaube, Mai 91.
Mhm.
Ja. Erst dann ist der Betrieb pleite gegangen.
Und das Kombinat hat für Boss produziert auch?
Ja, ja.
Das ist lustig. Ja.
Ja. Und danach wird dann in dieser Bacon Classic, ne? Jetzt heißt dieser Betrieb Bacon Classic.
Mhm.
Ja. Es gibt immer noch.
Ja.
Die fertigen auch Premium-Anzüge für Moderatoren und so weiter.
Mhm.
Die tragen immer bei, von Bacon.
Mhm. Ja. Und haben Sie mit Ihrer Familie gesprochen?
Ja, man kann nur per Brief. Ne? Es gibt keine Messenger,
ja,
so wie heutzutage.
Ja.
Man kann nur mit Brief kommunizieren. Mhm. Natürlich, ja.
Mhm.
Ja, ja. Aber meine Familien sind dafür.
Mhm.
Die haben genau die Meinung. Also ich bin noch jung, ich kann mein Leben noch ein bisschen ausleben.
Mhm.
Ja?
Mhm.
In Kapitän. Zu leben ist auch was schon besonders für Vietnamesen.
Mhm.
Ja.
Und der Betrieb hat dann wann geschlossen?
91.
Ja.
Es ist in ein GmbH umgewandelt.
Mhm.
Aber wird viel kleiner als Taman.
Ja.
Ja.
Und es gab ja dann eine Diskussion, was überhaupt die rechtliche Situation ist von Vietnamesen in der DDR.
Ja, es gibt. Das ist, eigentlich haben wir einen 5-Jahr-Vertrag, also staatlichen Vertrag, ne? Aber die DDR gab es nicht mehr.
Ja.
Aber die Bundesrepublik muss dann diesen Vertrag weiter ausführen oder erfüllen irgendwie.
Mhm.
Ne? Und dadurch haben wir diesen Kampf wegen Bleiberecht, ne? Haben wir einen großen Kampf geführt. Ja, Tamara Henschen, ne? Kennt ihr das? Tamara Henschen? Von Reichstrommen.
Ah, stimmt, Tamara.
Ach, Tamara.
Ja, Tamara.
Ja.
Sie ist unsere Anführerin für diesen Kampf.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Das ist ungefähr wie Sammelklage, ne?
Ja.
gegen die Bundesrepublik. Dass wir, wenn wir 5 Jahre lang arbeiten, egal ob von DDR sei oder Bundesrepublik, dann dürfen wir dann, wenn wir Arbeit haben, dann bleiben.
Mhm.
Und dann haben wir am Ende doch gewonnen.
Ja.
Aber da man zu dieser Wende sei, ist nicht einfach für uns. Ne? Wir arbeiten, wir haben Arbeit damals, gute Arbeit, das ist schon viel besser als die meisten Leute, weil da man sie nur die richtig gut sind, dürfen weiterarbeiten. Ne?
Mhm.
Ne? Ich bin darunter. Die meisten sind entlassen. Ne?
Mhm.
Juli 90,
mhm.
Dann sind die meisten sind schon entlassen. Ne?
Das war nach der Währungsreform?
Ja, genau in dieser Zeit. Dann bekommen wir alle eine Ergänzungsvertrag zu unterschreiben.
Mhm.
Die weiter bleiben dürfen, haben einen anderen Vertrag, die andere bekommen Genehmigung.
Mhm.
Ne? Und die meisten, wir wussten nicht mal, dass wir Arbeitslosengeld bekommen.
Mhm.
Nee, das ist West.
Ja.
Das ist West, Gesetz. Und manche bleiben schon monatelang zu Hause und bekommen kein Geld.
Mhm.
Und wir haben damals nur 30 Mark für Miete zu bezahlen im Betrieb Wohnheim. Ne? Und wenn der Betrieb nicht mehr gibt, dann gibt es auch kein Wohnheim mehr. Dann haben wir keine Wohnsitz.
Ja.
Viele haben keine Wohnung.
Mhm.
Die muss irgendwie unterkommen. Die leben wie Sardinen in der Dose.
Ja.
10, 20 in einer Wohnung. Ja. Anders geht nicht.
Mhm.
Und deshalb für die meisten sind zu rau, hier zu bleiben. zu unsicher. Deshalb sind die meisten zurückgekehrt. Ne? Und als die Bundesrepublik dann diese Vertragsstrafe besagt, 3000 D-Mark, dürfen die mitnehmen, wenn die zurück nach Heimat. Ne?
Die
Vertragsstrafe. Ne? Weil wir haben 5 Jahre Vertrag.
Ja,
und da sind nur 2 oder 3 Jahre. Und deshalb ist diese Klausel. Ne? Also Vertragsstrafe. Und deshalb haben die meisten diese Angebote angenommen und zurückgekehrt.
Haben Sie auch überlegt, das zu machen? Oder?
Natürlich. Die meisten meiner Kollegen oder Freunde hier haben überlegt und die meisten sind zurück. Obwohl ich habe sie versucht zu überreden. Ich meine, wir sind jung. Wir können natürlich, bei mir ist es ein bisschen Vorteil, weil ich habe noch Arbeit. Aber wir werden irgendwie überleben. Da man ist, wenn man jung ist, dann riskiert man gern. Ne? Aber für die meisten ist es einfach zu bunt. Die kommen nicht klar. Ne? Die kehren alle zurück. Ja.
Hatten Sie gar keine Angst?
Doch, natürlich haben wir Angst.
Ja.
Ja, aber wow. Ich meine, wir haben so viel durchgemacht und schlimmer wird nicht. Also ich denke, und ich meine, das Leben ist schon, man merkt, dass etwas positiv. Ne? Nicht nur durch diese Euphorie, wegen dieser Prozess, ne? Dieser Einheitsprozess. Ne? Da sind die Leute so euphorisch. Und wir bekommen auch mit, ne? Natürlich. Nicht nur wegen das, sondern man merkt auch, dass dieses System ist auch was anderes. Ne? Man kann, wenn man arbeitslos ist, kann man dann, ja, erst dann merken wir, dass wir können Arbeitslosengeld bekommen. Ne? Und dann, das alle Entscheidendste ist, dass wir bekommen Geld vom Staat, um ein Recht an Wahn zu nehmen, um den Staat zu verklagen. Das ist was ganz neu für uns, für Leute, die aus sozialistischen Land. So was gibt nicht in dem sozialistischen System. Na, dann habe ich überlegt, da muss etwas positiv sein. Ein System, das so funktioniert, dann kann nicht schlechter sein. Ja? Und ich habe auch viele überreden. Ja, und Leute, die mir nichts zuhören, die bereuen später. Ich habe einen Freund, der bis heute bereuen, dass er nicht zuhört damals. Der ist in Vietnam. Ja. Der kann wunderbar Deutsch. Bis heute kann der perfekt Deutsch. Ja, der war Lehrling hier, aber die Unsicherheit für ihn ist zu groß. Der ist zurückgekehrt. Der tätig eine Weile als Reiseführer in Vietnam,
okay,
ja, ja. Für Deutsche und so weiter, ja. Für eine Stadt. Ja, ja, ist nicht einfach, da man hier zu bleiben, für die meisten.
Wie war das denn, also gab es denn von Ihrer Familie auch irgendwelche, also dass die geschrieben haben, komm doch auch zurück, oder?
Nein, also wir sind, also meine Familie ist ein relativ westlich orientierten Lebensstil, ja, eigentlich, ja. Weil wir haben auch sehr viele Verwandte hier in der Westdeutschland und die verstreuen überall. Man kann kaum glauben, aber in unseren Familien, die verstreuen Deutschland, Belgien, USA sowieso und auch in Afrika haben verstreut schon damals. Und deshalb, wir sind so sehr wenn offene orientieren. Ja, die haben gesagt, also überleg, ob du eine Song hast, wenn dann bleib, ist für uns kein Problem. Und vor allem auch meine Eltern, die waren nicht in einer Partei beteiligt und so. Okay. Deshalb für sie auch einfacher. Ja.
Ja.
Ja. Ist nicht einfach. Wenn die Eltern in Vietnam Kommunistenparteimitglied und ihre Kinder hier im Westen bleiben, das ist schon nicht einfach. Ja.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Ja, das war der erste Teil von dem Interview. Gleich kommt noch der zweite, der dann stärker auf die Wende und sozusagen die 90er Jahre eingeht. Wir wollten eine kurze Pause machen und schon mal ein paar Sachen besprechen. Ich fand es ein total interessantes Interview, vor allen Dingen, weil mir zum Beispiel auch gar nicht klar war, dass vor allen Dingen die Menschen aus Vietnam auch erst so spät, also eigentlich am Ende der 80er, dann erst nach in die DDR irgendwie gekommen sind und mit so Plänen da jetzt auch erstmal ein paar Jahre irgendwie zu bleiben, zu arbeiten und dann kommt so wahrscheinlich auch relativ unvermittelt sozusagen, bricht das dann irgendwie zusammen und deren Pläne und Zukunftspläne müssen völlig neu gedacht werden. Das war mir vorher so gar nicht irgendwie bewusst und fand ich irgendwie voll interessant, nochmal irgendwie zu hören und da so seine Perspektive auf das Leben und die Arbeit in der DDR.
Ja, im ersten Teil, also ist es vielleicht etwas abseitig, aber irgendwie fand ich es interessant, darüber nachzudenken, dass er so die DDR schon von Kindheit aus an so als so einen Raum vor Augen hatte und dass es sozusagen so eine Vorgeschichte in Vietnam gibt und dass das, was man so mit internationaler Solidarität oder Internationalismus meint, dass das so tatsächlich Phasen in der Weltgeschichte gab, wo das richtig so starke Auswirkungen auf Biografien hat. Und das fand ich irgendwie ganz interessant zu sehen. Also natürlich auch das hat wie immer alles seine problematischen Aspekte, aber irgendwie finde ich es auch interessant, dass sozusagen so Verbindungen entstehen zwischen weit auseinanderliegenden Räumen, die sich über eine positive Idee wie Solidarität bilden. Und ja, das hat, wie gesagt, die Schwierigkeiten, aber ich fand es trotzdem interessant, diesen Teil der Geschichte einmal auch zu hören. Das hat mich vielleicht so ein bisschen dabei beschäftigt. Wie ging es dir, Markus?
Würde ich zustimmen, aber ehrlich gesagt, ich bin so ein bisschen ernüchtert worden durch diese gesamte Geschichte. Also ich fand es auch mega spannend, mal zu hören, wie eigentlich Menschen, die ja sonst nie vorkommen in einer DDR- und Wende-Erzählung, das erlebt haben. Also jetzt mehr, weil es sozusagen mehr Berichterstattung darüber gibt, aber sonst nicht. Und ich finde halt, dass der Internationalismus auch so ein bisschen gebröckelt hat. Jetzt also die internationale Nächstenliebe sozusagen. Sowohl die Sachen, die er erzählt hat, aber auch die wir so ein bisschen in unserem coolen, super Rechercheteam, was wir jetzt um uns rum haben, anrecherchieren. Also dass es halt eigentlich kein Interesse des der DDR gab an einem engen Kontakt der Weißbrot-DDR-Bevölkerung und der Vertragsarbeiterinnen, dass es auch Familiennachzug ja gar nicht gewünscht war. Das war nur durch den Sonderfall Wende überhaupt möglich, dass viele Frauen auch, das hat er jetzt nicht erzählt, aber es ist sozusagen ja belegt, dass viele Frauen abgetrieben haben, weil hätten sie ein Kind bekommen, hätten sie zurückgemusst. Das heißt, es war nicht möglich, ein Kind zu bekommen als Vertragsarbeiterin. Das sind schon so ein bisschen krasse Sachen, die so ein bisschen diesen die internationale Nächstenliebe bröckeln lassen, finde ich. Und auch, ich glaube, am Anfang in den 60er, 70er Jahren war die Geschichte ja noch ganz stark so, wir wollen sozusagen die Eliten anderer Länder ausbilden, damit die dann in ihren eigenen Ländern helfen können. Das stimmt natürlich auch für Vietnam zum Teil, weil das Land halt am Boden lag, auch nach dem Krieg. Und gleichzeitig hat man natürlich Arbeitskräfte gesucht für die Arbeiten, die halt viele Ostdeutsche nicht mehr machen wollten, konnten. Also es gab auch einen super hohen Anteil in Nachtschichtarbeit gerade von Vertragsarbeiterinnen und auch zum Teil Schwerindustrie, Kohlebergbau, aber eben auch hier, wie das, was Herr Dauer erzählt, im Textilbereich.
Ja, und dann aber auch ja, ne, für die für so Westmarken auch zu produzieren, ne? Das ist dann auch was, was ja gar nicht dann weiter irgendwie eingeht, aber wo ich auch dachte, so, als ich das gehört habe, dachte ich so, okay, sie haben für Hugo Boss produziert, so was. Finde ich auch was, wo man irgendwie total wenig drüber weiß, dass es da eigentlich auch so für Verbindungen gab.
Aber eine Sache, die ich noch nachtragen kann zu dem, was du heute gesagt hast, was du eben gesagt hast, Markus, was mir jetzt so klar geworden ist, warum sie sozusagen das mit dem Familiennachzug nicht machen wollten. Ich glaube, da waren sie einfach zu verbohrt in dem, was sie eigentlich wollten, aber ich glaube, das war so. Die dachten, jemand kommt zu ihnen, sie geben dieser Person eine Ausbildung und dann geht die Person mit der Ausbildung, die sozusagen wie so der Beitrag der DDR für den Aufbau des anderen Landes ist. Und dann geht die Person mit dieser Ausbildung zurück. Und damit sie aber zurückgehen kann, solle sie kein Kind haben, weil das Kind wie so eine Bindung an den Ort wäre, weil Kinder sozusagen durch Schule und Sozialisation vor Ort dann sozusagen da bleiben würden. Und dann wäre sozusagen das, was sie denen mitgeben wollten, die Ausbildung wäre dann sozusagen nicht mehr möglich oder die wäre dann in der DDR noch super und so. Aber sie haben das ja so als Geste, also nicht als Geste, aber so als etwas gedacht, was sie mitgeben wollen für, dass sie denn da hingehen. Also ich weiß, das ist natürlich Quatsch und eine komische Logik, aber das ist mir heute so, als diese eine Sache, die René vorhin verwiesen hatte, diese eine Serie, da hat das so einer erklärt und da wurde mir das erst klar, warum sie da so ein großes Problem mit hatten, weil sie sozusagen dachten, das würde verschwinden, der Wert an Ausbildung, den sie geschaffen haben, wenn die Person dann hier bleiben würde. Und das ist, glaube ich, in deren Denken das Problem gewesen, warum die... Und natürlich ist es blöd. Aus heutiger Sicht würden wir sagen, so was Verrücktes, wenn die Leute dann hierbleiben, ist doch genauso okay. Hört das auf zu diskriminieren und so. Aber ich glaube, das war halt deren Logik damals.
Also es stimmt natürlich. Ich verstehe auch sozusagen die inhärente Logik, die Leute vielleicht dabei hatten. Aber ich meine, es ist doch trotzdem interessant, dass der DDR-Sozialismus sich immer als so ein super offener, internationalistischer dargestellt hat, der aber anscheinend Migration oder sozusagen eine Diversität in einer Gesellschaft eigentlich nicht vorgesehen hat. Also das ist natürlich eine andere Zeit, okay und so, aber man darf, glaube ich, nicht sozusagen rückblickend das verklären, weil man sozusagen diese ganzen Internationalismus-Sachen sieht. Ich fand es ganz interessant, in dem Recherche... im Zuge der Recherche haben wir auch gefunden, dass im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, also der Vernetzung der Ostblockstaaten in den 60er Jahren, da wurde noch Arbeitsmigration abgelehnt als transnationale imperialistische Ausbeutung. Das fand ich eigentlich auch ganz lustig. Also sozusagen, es war nicht vorgesehen, dass es Arbeitsmigration gibt. Und das sorgt natürlich irgendwann für Probleme, gerade wenn es ein Land gibt wie die DDR, die halt einen krassen Mangel an Arbeitskräften haben, auch weil viele Leute geflüchtet sind oder sozusagen, weil sie ein, weiß nicht, biografisches Problem oder demografisches auch hatten. Und dann haben sie sozusagen irgendwann doch geöffnet, weil es auch die Notwendigkeit gab.
Genau, also ich glaube, ich wollte es gar nicht im Sinne einer Verklärung, sondern ich habe nur das Gefühl, ich will sozusagen nur die Kritik richtig formulieren. Die Kritik ist, dass die Leute in der DDR Gesellschaft zu unterkomplex gedacht haben. Die waren nicht in der Lage, die Komplexität, die eine Gesellschaft ausmacht, zu verstehen. Und haben deswegen in so komischen Modellen, die der gesellschaftlichen Wirklichkeit nicht entsprechen konnten und lange nicht mehr entsprachen, haben sie gedacht und daran festgehalten. Und das war, glaube ich, also das wäre das, was man denen konkret vorwerfen müsste.
Eine interessante Sache auch bei dem, was René vorhin erwähnt hatte, Bruderland, dieser Webdokumentation, die auch den Grimme-Preis bekommen hat, ist, dass es halt auch viele Studierende gab in der DDR. Ich glaube, wir reden jetzt viel über sozusagen Vertragsarbeiterinnen, aber es gab tatsächlich relativ viele Studierende an DDR-Unis und da könnte man dann schon das Argument machen, dass da das primäre Ziel sozusagen Ausbildung und dann eventuell Unterstützung des jeweiligen Heimatlandes ist. Genau. Gut, ja, dann...
Genau, wollen wir doch vielleicht nochmal was sagen, weiter in den zweiten Teil, was ist sozusagen dann zur Wende in diesen Umbruchsjahren passiert und wie ging es für Herrn Dau weiter?
Und hatten Sie auch mit Ihren deutschen Kollegen, also haben Sie da die Veränderungen gespürt? Wie haben Sie das wahrgenommen?
Ja, später wurde nur wenig deutsche Kollegen in den Betrieb, relativ wenig. Mhm. Sondern meistens sind Vietnamesen sind geblieben, weil die sind richtig gut. Ne? Mhm. Die sind fast unverschickbar, so wie ich oder so. Mhm. Deshalb dürfen die bleiben und viele Kollegen, deutsche Kollegen bekommen Kündigung. Okay. Ja? Ja. Mit den deutschen Kollegen haben wir eigentlich nie Probleme. Mhm. Ne?
Hat sich das Klima denn verändert, allgemein in Berlin oder so in Ost-Berlin oder im Betrieb auch, so nach der Wende?
Nee, eigentlich nicht. Ja. Wir sind immer so eingeschrieben, so unter den Vietnamesen sowieso. Mhm. Und mit deutschen Kollegen haben wir auch gute Kontakte. Mhm. Also, oder unter den Gastarbeitern, ne? Aus Kuba oder Mosambik und Vietnam. Mhm. Die sind so was von Solidarisch, ne?
Ja.
Ja. Wenn irgendwas passiert, dann binden die so eng zusammen in den Betrieb. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, es gibt ja so mehr Berichte, dass in den 90ern auch so angefangen hat in manchen Kleinstädten. Ich weiß nicht, ob es
ja, erst war. Nach der Wende, ja. Ja. Natürlich, erst später. Erst später. Dann haben viele junge Leute haben keinen Arbeitsplatz gefunden. Ne? Natürlich, es gibt dann Protest, ja, vor in Berlin, Hoyerswerda oder hier in Rostock, ne? Das wissen wir alle, Lichtenhagen. Ja, es dann spürt man diese Feindlichkeit, ne? Gegenüber. Ne? Aber vorher, vielleicht ist der DDR so gut, so gut gedämmt von den Stadtmarken. Ne? Das spürt man kaum.
Mhm.
Ja, ja.
Und, war das irgendwas, was diskutiert wurde dann unter Vietnamesen? Diese Welle mit Hoyerswerda und Rostock und den ganzen Zwischenfällen?
Ja, natürlich.
Bleibt. Ja,
ja. Ja. Mhm. Genau dadurch sind für viele auch einfach zu riskant, hier zu bleiben. Und genau wegen das sind die meisten sind zurückgekehrt. Ne? Mhm. Ich meine, fast 90%, denke ich, sind zurückgekehrt. Mhm. Ja? Und ein kleiner Teil hier, sind hier geblieben. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, die meisten Betriebe sind gab es nicht mehr. Man muss irgendwie Geld verdienen.
Mhm.
Und dadurch fängt diese Sache mit den Zigaretten an. Ne?
Mhm.
Ja, wir müssen irgendwie Geld verdienen, um unsere Miete zu bezahlen. Mhm. Damals mussten wir nur 30 Mark Ostmark für die Wohnung. Nach der Wende mussten wir 300 D-Mark für ein 12 Quadratmeter Zimmer.
Mhm.
Ne? Ohne Toilette, ohne Baden. Ne? Die ist gemeinsam Toilette und Küchenanlage sind gemeinsam. Ne?
Mhm.
Das sind in Kirchensee-Straße zum Beispiel.
Mhm.
Das kostet 300 D-Mark.
Und das selbe Gebäude sogar? Oder?
Ja, im selben Gebäude. Ja. Das ist in Bonheim umfunktionieren. Und, aber natürlich von Privatbetreiber betreiben. Ne? Ja. Ja, wir müssen da irgendwie Geld verdienen. Deshalb, das kommt automatisch so.
Klar.
Ja. Und ich kann sagen, dass hundertprozentig die Vietnamesen haben mit dieser Sache zu tun damals.
Mhm.
Natürlich. Ja. Entweder verkauft man direkt auf dem Markt. Interessanterweise, ne? Damals, ich war Besuch in meine Freunde in Hoyerswerda, ne? Genau in Hoyerswerda.
Mhm.
Spremberg, Hoyerswerda. Da bieten die Zigaretten offiziell im Markt. Im Flohmarkt, ja, im Wochenmarkt an, in einem Stand, genauso, genau wie die Polen, die von Polen rüber, und die bieten auch an, keine verbietet das, weil für die Polizisten, da man ist auch irgendwie unklar, ob die das verbieten können oder nicht, ne? Ja, und dann fangen alle die Sache auch nach Berlin und so weiter. Man verkauft offiziell Zigaretten. Erst dann wird Bier verboten.
Mhm.
Ja,
mhm.
Ja. Ja, ich meine, das ist zum Überleben, ja. Aber viele muss bezahlen damit einen hohen Preis. Ne?
Mhm.
Manche mit dem Leben. Mhm. Ja. Viele mit seinem Aufenthaltsstatus.
Mhm.
Ja. Mhm. Weil wenn man ein paar Mann geschnappt und dann wird ein Prozess gemacht und wird dann abgeschoben.
Mhm.
Viele meiner Freunde und Kollegen sind abgeschoben.
Mhm.
Mhm. Ganz Um 5 kommt die Polizei, alles geräumt, dann alles, was in einen Korb verpasst, dann gleich mitnehmen, alles andere zurücklassen. Ja, in hier Sammelstelle in Grünau, Berlin-Grünau ist der Sammelstelle für abgeschoben Ausländer. Mhm. Ja.
Was hatten Sie dann für Vorstellungen gehabt für Ihre Zukunft?
In welcher Zukunft meinen Sie?
Genau, als Sie zu der Zeit nach der Wende, ja, genau. Was wollten Sie noch machen und was haben Sie gemacht?
Ich habe eigentlich auch nicht viel vor. Also man versucht irgendwie nicht zu schwimmen. Wir sind ein verwahrloser Bereich, ne? Wo keine kümmern. Schon damals. Ne? Wir sind junge Leute, die kommen einfach hierher. Ne? Ohne Struktur. Keine Familie ist nicht dabei, die Eltern sind nicht dabei, um uns zu lernen, was wir zu machen. Das können Sie dann vorstellen, wie bunt der Mann, ne? Unter den Vietnamesen hier. Ist alles, man hat dieses Gefühl, dass Freiheit, ne? Man macht, was man will, ohne Eltern dabei zu sein. Wir machen viel Dummheit damals. Ja. Mhm. Genau das sind wir auch, nach der Wende. Und die Quittung müssen entweder die Vietnamesen oder die deutschen Stadt bezahlen. Dadurch, dass wir einen Haufen unregulierter junge Leute, keine Lehre und was zu machen. Mhm. Ja. Erst später würde dann versucht man irgendwie in den Griff zu bekommen. Durch diverse Umschulmaßnahmen.
Okay.
Ja. Aha. Und ich bin einer der glücklicherweise eine Umschulungskurs teilnehmen dürfen.
Aha.
Mit Verspätung, ja. Das war Ende 93.
Von wo kam die Umschulung?
Von Berliner Senat.
Ah, okay.
Ja.
Und Sie haben einen Brief bekommen, Sie können jetzt...
Nein, wir müssen unter uns, ne, sagen, dass man kann auch, es gibt auch solche Angebote und wir müssen bei Arbeitsamt anfangen.
Also Ihre Gruppe.
Ja. Oder bei bestimmten Schulen, die wird dann auch sowas und bezahlt wurde von Berliner Senat. Ja. Und Ende 93, dann nehme ich einen Umschulkurs teil als Bürokaufmann.
Mhm. Ja. War das eine Umschulung speziell für Vietnamesen oder auch für
alle? Nein, für alle. Wir haben auch europäische Mitbewohner oder Teilnehmer, die mit dabei sind.
Mhm.
Ja, für alle Leute, damit die ein bessere Zukunft organisieren können. Das meine ich wirklich, das bringt wirklich was.
Ja.
Obwohl ich keine Abschluss habe, weil ich war verspätet Einstieg. Ich habe nicht die 70% Teilnehmerzahl und deshalb darf ich nicht an Prüfungen teilnehmen. Aber trotzdem bringt für mich sehr viel, vor allem die deutsche Sprache.
Mhm.
Ja,
okay.
ja.
Wie alt waren Sie da damals?
Bis 96. Mit ja. März 96.
Ja.
Ja.
Wie alt waren Sie da?
Ich bin, wie war der Mann? 26.
Mhm.
25, ja. 26.
Sehr jung.
Ja, noch sehr jung. Ja.
Mhm.
Aber nach diesem Umschulkurs, dann kann ich so ein bisschen mehr Deutsch als normal. Damals können wir kaum Deutsch. Ja. Ich bekomme nur 2 Wochen Deutsch. Deutschkurs, damals in der DDR sein.
Okay.
Regulär bekommen wir 4 Wochen Deutschkurs.
Yeah.
Und dann ab in den Betrieb und arbeiten. Ich habe nur 2 Wochen mitgemacht und dann bin ich krank.
Okay.
Und auf einmal, ne? Ich bin krank und der Notarzt, bin ich auf einmal nach Krankenhaus Berlin-Buch. Mhm. Ich kann kein Deutsch. Keiner wusste, wo ich war. Keiner wusste. Und erst fast Ende des Woche, zwei Wochen Krankenhaus, haben die mich gefunden und mich besuchen. Wow. Ich liege zwei Wochen abgeschottet in Berlin-Buch Krankenhaus.
Wow. Ja. Ganz
zum Glück kann ich damals noch ein bisschen Russisch.
Ja?
Und damals können die DDR-Bürger, die meisten können Russisch. Ein bisschen kann ich kommunizieren.
Ja.
Ja, ja. Aber wenn nicht, dann wirklich so eine Katastrophe.
Ja. Und was haben Sie nach der Umschulung gemacht?
Ja, nach der Umschulung ist ja 96. Mhm. Dann ist die Frage mit dem Aufenthaltsrecht geklärt.
Ja.
Wir haben gewonnen. Mhm. Alle die Vertragsarbeitnehmer, die arbeiten und selbst versorgen können, dürfen dann bleiben.
Mhm.
Na? Dann müssen wir versuchen, irgendwie hier Fuß zu fassen.
Mhm.
Ja? Dann, deshalb sind die meisten, also übrig, also in unserem Kurs, dann ist nur einer hat den Abschluss. Also ich darf schon nicht mehr mit in den Prüfungen.
Mhm.
Aber die in den Prüfungen waren, haben nur einen geschafft, die IHK Abschluss zu bekommen. Ne? Und deshalb für uns ist kaum denkbar, dass wir in einem Büro arbeiten, ist nicht so möglich.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Vielleicht ein Büro von vietnamesischen Unternehmen, aber damals sind noch nicht so präsent wie heute. Ne?
Mhm.
Der Struktur ist noch nicht entstanden, ist noch nicht vorhanden.
Mhm.
Und deshalb müssen wir versuchen, alle mit einem Reisegewerbe.
Ja,
damals gibt es, weiß ich nicht, ob heute bestimmt gibt es immer noch.
Reisegewerbe?
Ja,
mhm.
Gibt es wahrscheinlich immer noch.
Überall.
Und man darf dann mit dieser Reisegewerbe dann in den Flohmarkt oder Wochenmarkt dann Waren anbieten.
Mhm.
Ja, alles möglich.
Mhm.
Von Kassette, Musikkassette bis hin zu Bekleidung und so weiter.
Mhm. Ja. Deswegen haben wir dann alle ein Geschäft aufgemacht, sozusagen. Alle
waren selbstständig. Müssen wir. Wir haben keine andere Möglichkeit. Mhm.
Es gab den Druck, entweder
arbeiten.
So, entweder so angestelltes Verhältnis, aber das war total
das
schwer.
Das ist kaum denkbar.
Nicht möglich. Ne?
Nee. Mhm. Keiner schafft das.
Mhm.
Einer meiner Kollegen, der schafft das bei Metro, Berlin Metro hier zu arbeiten.
Mhm.
Aber die anderen, die meisten, genauso wie ich, dann mit einem Reisegewerbe. Irgendwo waren anzubieten. Ja.
Mhm. Aber das war im Ost, noch im Ostdeutschland.
Die meisten bleiben hier in Ost-Berlin.
Ja, Ost-Berlin.
Ja.
Mhm.
Wir dürfen auch nur in Ost-Berlin und Ostteil.
Ach so.
Ja. Da stand aber unser Pass, genau, gültig nur, also Arbeitaufnahme und vergleichbar selbstständige Arbeit dürfen nur in beiden Gebieten.
Echt?
Ach so.
Ja,
immer
das stand in
Mitte der 90er trotzdem.
Ja.
96
war das. Nur im Beitrittsgebiet.
Mhm.
Wir dürfen nicht in West-Berlin Geschäft aufmachen.
Ah.
Nein, das ist nur nicht so einfach.
Mhm.
Ja.
Okay.
Das ist echt interessant. Aber kennen Sie Leute, die rübergezogen sind nach Westdeutschland? Ging das
ja, überhaupt? Viele. Mhm. Viele sind rübergezogen. Aber erst danach. Ne?
Mhm.
Doch, vorher auch. Aber das sind die Leute, die Asyl bewerben. Ne? Die, die wandern direkt nach der Wende, nach Westdeutschland oder West-Berlin. Und die bekommen dann meistens auch Arbeitserlaubnis, um dort zu arbeiten. Ja. Und danach, also ab ungefähr 97, dann wandern langsam die Vietnamesen im Osten. Auch nach West-Berlin, in Westdeutschland. Weil, wenn wir Arbeit und Wohnung haben, also wenn wir selbst versorgen können, ne, dann dürfen wir hier bleiben. Und wir bekommen dann entweder Aufenthaltsbewilligung oder Aufenthaltserlaubnis, je nachdem, von Bundesländer zu Bundesländer anders. Und dann es gibt es diese Begrenzung nicht mehr. Dann dürfen wir dann auch in Westdeutschland leben und Gewerbe öffnen und so weiter.
Mhm.
Dann waren dann die Vietnamesen nach West. Ja.
Mhm.
Und jetzt sind die schon überall. Ja. Und auch die Vietnamesen in West, die schon damals waren, ne? Die beklagen auch wegen das. Ne? Dass die Ost-Vietnamesen kommen hier rüber und überschwemmen mit allen billigen Produkten und billigen Services und so weiter. Mhm. Das haben wir auch laut zu hören. Ja.
Das waren quasi die aus Südvietnam kamen.
Ja, die schon sehr lange tot. Mhm. Ja. Oder Restaurant. Die machen auch so viele Restaurants im Westdeutschland, dass die Westvietnamesen nicht mehr mithalten können.
Ja.
Oder die Chinesen.
Ja.
Die Chinesen sind raus aus dem Land. Ne?
Ja.
Also man sieht heutzutage kaum noch chinesische Restaurants hier. Ne?
Ja. Ja. Aber Sie sind hier in Ost-Berlin geblieben?
Ja,
ja.
Schon immer hier in Ost-Berlin.
Und Sie wollten gar nicht nach West-Berlin?
Einmal habe ich versucht.
Mhm.
Ja, wir bekommen, als ich meine Frau, heutzutage Frau, heiraten und sie hier bringen möchte, dann habe ich immer noch nur meine Reisegewerbe. Ne? Mhm. Obwohl ich verdiene relativ gut.
Mhm.
Und danach habe ich auch ein Restaurant hier in Ost-Berlin. Trotzdem habe ich Schwierigkeiten bei der Ausländerbehörde, um meine Frau hier nachzuziehen, nachkommen zu lassen.
Mhm.
Und deshalb habe ich entschieden, dann habe ich ein gutes Angebot von Asiahung.
Mhm.
Die haben angeboten, dass ich dort als Geschäftsführer in ein Asiahung-Restaurant in Kelsenkirchen.
Mhm.
Dann habe ich den Angebot angenommen.
Ah ja, Kelsenkirchen.
Kelsenkirchen, genau dort, wo Schalke zu Hause ist.
Mhm.
Ne? Ja. Ja, ist schön bunt dort. Ne? Also immer wenn Schalke spielen, dann ist der Chaos bei uns. Weil der Restaurant ist direkt am Bahnhof Vorplatz.
Mhm.
Ne? Und immer wenn Schalke spielen, dann sind Wahnsinn.
Mhm.
Ja. Aber dadurch kann ich meine Frau hier bringen, aber nur ein Jahr. Ich bleibe dort bei Asiahung nur ein Jahr.
Mhm.
Dann bin ich wieder in Berlin.
Ah, okay.
Ja.
Wieso?
Ist irgendwie verwurzelt hier.
Mhm.
Drüben gibt es kaum Vietnamesen.
Mhm.
Wir in Kelsenkirchen sind nur wir.
Mhm.
Und eine aus, nicht mal Vietnamesen, aber die können Vietnamesen. Die sind aus Laos, aber die sind wahrscheinlich mit einem Vietnamesen damals verheiratet,
mhm.
Aber weiter nicht.
Mhm.
Und deshalb, nach einem Jahr, dann bin ich wieder in Ost-Berlin.
Okay. Ja.
Ja. Ja.
Mhm.
In genau Lichtenberg, ja, Solima. Mhm. Ja.
Was haben Sie dann da gemacht, dann, als Sie dann wieder zurückkamen?
Ja, dann arbeite ich auch in Gastronomie meistens. Ich habe ein Jahr lang im Gastronomiebereich tätig, auch eine große Name gemacht. Ich arbeite für Xi'an Restaurant.
Xi'an.
Und der hat auch mehrere Restaurants danach geöffnet, wie Chi Xing oder Chen Che. Chi Xing und Chen Che war ich so mit von vorne anfangen.
Mhm.
Ja. Aber irgendwann dann, ist mir zu anstrengend.
Hm.
Vielleicht mit dem Alter. Ich bin nicht mehr jung. Und die ganzen 10, 12 Stunden Arbeit ist für mich eigentlich zu viel.
Hm.
Und als ich auch noch kleine Kinder habe, ne, dann möchte ich auch Zeit für meine Kinder haben.
Hm.
Und der kapiert das nicht. Der verstrickt, warum ich möchte nur am Taxi arbeiten und ab 18 Uhr möchte ich auch nicht weiter im Geschäft bleiben.
Mhm.
Der trennt mich immer, dass ich länger arbeite.
Mhm.
Aber das will ich nicht. Und deshalb habe ich auch gegeben.
Mhm.
Ja, es gibt manche Zeit, ich muss dann in beide Restaurants gucken. Ich gucke zuerst vor. Ne? Im Chenche und dann rüber in andere Straßenseite dann für Xi Xing gucken.
Mhm.
Es ist so anstrengend.
Ja, das ist verrückt.
Es ist verrückt, ja.
Mhm.
Irgendwo kann man gut verdienen, aber irgendwann reicht mir.
Mhm. Mhm.
Wenn Sie das jetzt so vergleichen von DDR zu Nachwendezeit, hat sich da irgendwas geändert oder ist das gleich stressig gewesen? Und
nein, die DDR-Zeit war eine gute Zeit für uns alle. Für die DDR Menschen, meine ich. Wir leben ganz entspannt. Ja, es sei denn, man hat also richtig Gelddruck, also, weil man seine Familien helfen muss. Ansonsten für uns wunderbar. Wir können regulär arbeiten, bekommen guten Lohn. Ja? Weil die Vietnamesen sind sehr fleißig. Ja? Die haben mehr verdient als die deutschen Kollegen. Ja?
Ging die Bezahlung eigentlich nach
Akkord. Genau so. Ja.
Und wer mehr arbeitet, bekommt.
Ja, genau so.
Ja. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, in der DDR wäre das.
In der DDR-Zeit haben wir mehr Recht als hier.
Ja.
Ja? Ja. Wir haben sogar Wahlrecht.
Wahlrecht?
Wahlrecht haben wir. Ja?
Aber als Gruppe oder als Gruppe?
Nein.
Ah.
Als Person.
Ah.
Wahlrecht in Kommunen waren. Dürfen wir waren. Ich war noch nie gewählt. In Vietnam war ich noch nicht Aktien. In DDR wusste ich nicht, dass ich Wahlrecht habe. Erst mein Kollege hier, Herr Tang, hat mir erklärt, dass wir haben damals Wahlrecht.
Ja.
Aber zu dieser Zeit es gibt kein Wahlrecht gefunden. Deshalb können wir auch nicht teilnehmen.
Ja.
Und in Westdeutschland darf ich noch nie wählen.
Also noch nie gewählt?
Nee, noch nie gewählt. Also im Leben habe ich noch nie gewählt.
Mhm.
Ja?
Würden Sie gerne wählen?
Einmal im Leben schon. Ja? Dann muss ich das als deutscher Bürger.
Ja.
Und genau das möchte ich noch nicht. Irgendwie, ich fühle mich immer noch als Vietnamese.
Ja.
Obwohl natürlich hab ich auch mehr die deutsche Mentalität angelernt, natürlich. Aber trotzdem im Leben und in Denkweise bin ich immer noch Vietnamese. Ja. Wahrscheinlich Vietnamese. Ja, wie gesagt, wir sind eine Gruppe von jungen Menschen, die keine reguliert. Keine wussten, was wir machen. Und wir wussten auch nicht, was mit uns in der Zukunft.
Ja.
Deshalb diese raue Zeit unter den Vietnamesen. Das Schießerei und so weiter. Das haben die deutsche Stadt und die vietnamesische Stadt zu verantworten. Die überlassen uns einfach so. Es gibt keine Struktur.
Wenn Sie raue Zeit meinen Sie vor allem zwischen den Vietnamesen auch? Oder?
Auch. Die verlassen uns einfach so. Für sind, es gibt auch regulären Betreuer. Ne? Ja, da funktioniert noch einigermaßen, weil wir sind eigentlich sehr naiv, richtig naiv. Wir hören immer, was die dort oben sagen, ist wirklich so. Aber dann ist diese Freiheit, ne? Und keine Leute, die uns beobachten und uns nach Hause berichten, wir haben keine Sorgen für sowas. Dann natürlich ist dann zu schnell für uns, ne? In dieser Freiheit. Das möchte ich sagen. Und ja, was möchte ich sagen? Dass die Vietnamesen keine richtige Erinnerungskultur haben.
Was?
Erinnerungskultur.
Ja.
Oder Aufarbeitungskultur haben die, kennen die nicht. Das kannst du vielleicht spüren, wenn du eine Person zum Interview suchen unter Vietnamesen. Die wussten alles, aber die wollen nicht mitmachen.
Ja.
Weil die haben nicht den Gedanken, dass man muss dann erzählen, damit die Leute, also unsere Nachkommen, die wussten, was damals passiert.
Ja.
Also wenn Leute wie wir, so wie ich, wenn wir nicht erzählen, wer soll das wissen?
Ja.
Aber unter Vietnamesen, es gibt keine Gedanken für sowas.
Ja. Ich würde sogar sagen, also auch meine Eltern sind ja auch aus Ostdeutschland, da wird auch nicht so viel erzählt.
Nee,
also sehr,
nicht so.
Ich glaube, dass die Zeit sehr schwer war für viele.
Für sie auch.
Und deswegen sehr viele gar nicht darüber reden wollen.
Genau.
Und dann, also jetzt mittlerweile so 30 Jahre,
ist so
jetzt
ein bisschen mehr. Anders,
jetzt rede ich auch mit meinen Eltern.
Aber trotzdem,
Aber es fällt ihnen schwer. Man merkt, dass es ihnen jetzt sehr gut tut, auch darüber zu reden. Aber es ist eben auch, zum Teil haben wir auch viele Job verloren. Ist peinlich auch manchmal.
Ja. Nee, ist nicht einfach. Es war nicht einfach für alle. Mhm. Für die Deutschen und für die Vietnamesen noch schwerer. Mhm. Ja. Für die Deutschen sind noch relativ einfacher.
Ja.
Ja. Weil die haben keine Sprachbarriere.
Ja.
Die sind schon relativ gut gebildet. Mhm. Also gebildete Leute sind reagiert anders. Ne? Mhm. Als wir sind mit 18, also nicht mal 18, 17 sind wir hier.
Mhm. Ah. Direkt nach der Schule, ne?
Nur das Ende der Schule und dann sind wir hier.
Ja, ja, ja.
Nee, ist schon ein, ein Wunder, dass viele von uns sind so gut hier verwurzelt.
So, damit haben wir jetzt auch den zweiten und letzten Teil des Interviews gehört. Wir fanden es sehr spannend und hoffen, es hat euch auch interessiert. Und genau, wir sagen jetzt noch ein paar Sachen, dann kommt die Zahl der Sendung und dann machen wir auch Schluss. Eine Sache, die sozusagen total interessant war, aber hier einmal anders verhandelt wurde, war der Rassismus, der nach der Wende nochmal ein ganz anderes Level erreicht hat. Wir hatten auch in der letzten Sendung darüber schon kurz gesprochen, als wir auf die Baseballschlägerjahre verwiesen hatten. Ich hatte so gesagt, die Baseballschlägerjahre, da geht es ja nur um Rassismus und Gewalt. Und das stimmt, es geht da hauptsächlich um Rassismus und Gewalt und die Entwicklung nach der Wende. Und ist aber trotzdem, ich habe die Doku inzwischen gesehen, super spannend und auch vielfältig aufgearbeitet, was da in den Jahren passiert. Insofern das als kleinen einen Tipp, der aber auch ein wenig in Kontrast steht zu dem, was wir hier in diesem Interview gehört haben. Der Rassismus nach der Wende wurde ja hier auch nochmal anders erfahren und nicht ganz, also vor der Wende nicht jetzt ganz so bedrohlich und nach der Wende auch nicht. Also ist sozusagen die Vielfalt der Erfahrungen mit dem aufkommenden Rassismus haben wir hier ein wenig gemerkt. Und da ist zum Beispiel auch so eine Andeutung dessen drin, was ich total interessant daran fand, dass wir normalerweise, wenn wir von vietnamesischen Vertragsarbeitern sprechen, dann kommen sie als Opfer vor, die in Hoyerswerda die in Rostock angegriffen wurden. Und hier ist eine der vielen Geschichten, wo die Leute in dieser enorm schweren Situation der Wendezeit, wo sie nicht wissen, was kommt, wo der Staat, der sie eingeladen hat, zusammenbricht und großer Druck besteht, zurückzugehen oder eine Arbeit zu finden, dass viele Leute da in dieser Situation eine Lösung gefunden haben. Und das sind eigentlich keine Opfergeschichten, sondern das sind total die starken und spannenden und inspirierenden Geschichten, wie die Leute mit diesen schwierigen Situationen umgegangen sind. Das fand ich hier total spannend, das einmal zu hören. Das vielleicht als mein Eindruck.
Ja, das fand ich auch. Also auch wie verwurzelt dann, also er sich ja auch sieht in aus Berlin, dann ja auch, ne, im Westen war, sich da aber irgendwie auch nicht wohlgefühlt hat. Gut, gab auch nicht so viel Kontakt vielleicht zu anderen Leuten aus Vietnam. Aber er schon einfach, ja, so jung wie er auch gekommen ist, ein Stück weit ja auch dann das so prägende Jahre vielleicht auch für ihn irgendwie waren in der DDR und das für ihn, ja, das ist ja alles sehr, sehr positiv irgendwie berichtet und auch, ja, bis heute einen sehr positiven Blick darauf hat, selber sehr engagiert war und trotz der, ja, auch einfach der Pogrome, die es ja auch gab, man das Gefühl hat, sehr trotzdem da kein schlechtes Wort irgendwie verliert. Ich fand das ganz, wirklich auch ganz, so ganz beeindruckend, dass, ja, er sich da immer noch so sieht und als, ja, fast so ein bisschen so ein Ost-Berliner, sehr, ja, mega sympathisch. Und trotzdem, genau, wird ja auch im Interview deutlich, was es irgendwie auch, ja, für Schwierigkeiten irgendwie gab. Genau, für viele brach er wirklich so eine Perspektive irgendwie weg. Viele sind zurück, mussten auch zurück. Ne? Es gab einfach auch viele Abschiebungen von Leuten, die eigentlich nicht gehen wollten, aber hier halt irgendwie keine rechtliche Grundlage hatten, weiter zu bleiben. Und man musste halt irgendwie einen Arbeitsvertrag vorweisen. Und ja, fast, also 60% wohl der Verträge, ne, dann irgendwie endeten auch. Als Teil der Sendung hatten wir überlegt, in dem Kontext die folgende zu nehmen, nämlich 3000 D-Mark, die dann doch viele bekommen haben als Abfindung, dass quasi ja ihre vertraglich zugesicherte Arbeitszeit nicht eingehalten werden konnte, sie quasi zeitiger als geplant zurückgehen mussten und dann ja vielleicht auch immerhin eben eine Abfindung bekommen haben, um mit der Idee, sich dann also in Vietnam quasi ein neues Leben irgendwie aufzubauen. Das wäre sozusagen unsere Zahl der Sendung, 3000 D-Mark, die es dann zumindest für einige als Abfindung gab.
Und ich habe überlegt, also ich habe das mit euch beiden noch nicht, aber ich überlege so die ganze Zeit an einem Begriff der Sendung und ich möchte einen Begriff vorschlagen und wir können das heimlich rausschreiben. Nein, wenn es nicht euch überzeugt, ich möchte folgenden Begriff vorschlagen. Ich möchte den Begriff Polenmarkt vorschlagen, weil, also er spricht an einer Stelle davon, dass sie auf einem Flohmarkt waren mit ihren Ständen und so und er sagt natürlich, er sagt glaube ich nicht Polenmarkt und so, aber ich finde es ein bisschen interessant darüber nachzudenken, dass Polenmarkt normalerweise ist damit ja gemeint, ist irgendwie so ein Markt, der so halb illegal ist, es ist nicht so, ist nicht so erlaubt, die Produkte dort sind nicht alles Originalprodukte und ist so ein bisschen nicht so, es sind auch günstige Produkte und so und in der Regel wird es so ein bisschen abgewertet und da ist ja eine, so eine doppelte Ausnutzung drin irgendwie, die Sachen, die da sind, sind relativ günstig und sie werden dann auch noch abgewertet durch den Begriff des Polenmarktes und ja. Das finde ich aber, man kann den Begriff auch anders denken und ich finde, ich denke ihn gerade so ein bisschen wie so eine Art widerständigen Markt, irgendwie ein Markt, der versucht wird, von dem Staat zu verhindern, der verboten wird, der verfolgt wird, der auch diskriminiert wird in der Bezeichnung oder in der Sprache oder es soll ja diskriminierend gemeint sein. Aber eigentlich ist es ein Markt, wo Leute, denen der Raum weggenommen wird, wo Leute, die versucht werden, ausgeschlossen zu werden, wo die sich einen eigenen Markt aufbauen und irgendwie so sozusagen sich behaupten und beharren gegenüber der Versuche, ausgeschlossen zu werden. Irgendwie war jetzt so ein bisschen so ein Gedanke, ja, der mir durch den Kopf geht, dass das eben nicht eine blöde Sache ist, die man blöd finden sollte, sondern eigentlich voll spannend und inspirierend, dass Leute, obwohl sie versucht werden, ausgeschlossen zu werden, trotzdem da bleiben und ihren Platz sich nehmen.
Ja, das ist doch auch der Begriff der Sendung. Ja, vielleicht etablieren wir den jetzt auch noch weiterhin. Sehr gut.
Markus hat jetzt mein kleines Plädoyer hier verschlafen, weil er leider aufgrund eines technischen Problems kurz an den Einstellungen etwas verändern muss. Es könnte eine leere Batterie sein. Es könnte auch ein Zwischenruf sein aus dem Recherchekollektiv, was uns auf eine begriffliche Ungenauigkeit hinweist. Wir wissen nicht genau, was passiert ist, aber jetzt ist er zurückgekehrt und nimmt wieder an der Aufnahme teil. Er schaut uns an und übernimmt hiermit jetzt den noch ausstehenden Abschnitt des Tauschmarktes, Markus, wo wir von Markten gerade sprachen.
Ja, ich weiß gar nicht, was ihr gemacht habt die letzten 5 Minuten, weil mein Internet, also mein Ladegerät war weg und auf einmal habe ich euch nicht mehr richtig gehört. Aber es sollte alles aufgenommen haben, ne?
Es wird alles aufgenommen haben. Ich habe einen Begriff der Sendung vorgeschlagen und zwar den Begriff Polenmarkt, der normalerweise als abwertender Begriff genutzt wird. Und ich habe vorgeschlagen, diesen als Begriff zu denken, wo Leute, die eigentlich ausgeschlossen und abgewertet werden sollen, sich selber ihren Raum erobern in einer Gesellschaft. Also ich habe so eine kleine Umdeutung vorgeschlagen. Ich weiß gar nicht, ob man das machen darf, wenn man selber jetzt nicht, obwohl ich spreche fließend Polnisch. I think I can do this. Maybe not. Nee, ich nehme alles zurück.
Genau, von mir was zum Tauschmarkt. Vielleicht noch eine Sache zu dem zweiten Teil des Interviews. Ich fand es irgendwie schön, wie er geendet hat mit so einem Plädoyer für mehr über die Vergangenheit reden und mehr Erinnerungskultur allgemein. Ich meine, das ist ja so ein bisschen auch das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Aber ich finde, was er auch nochmal cool für Vietdeutsche und Vietnamesen vielleicht sagt, dass man sozusagen innerhalb der Familie mehr reden sollte. Und das ist, glaube ich, was, wo wir voll auf einer Wellenlänge waren. Und auch allgemein war das ein super sympathisches Interview und man muss immer mal wieder sagen, wie viel Respekt es einem abnötigt, wenn Leute so viel von ihrer Biografie preisgeben, einfach für uns. Also müssen sie ja nicht, machen sie aber. Und ich finde das echt immer total cool. Und ja, genau, René hat es ja auch schon gesagt, super positiv geblieben, obwohl er so eine krasse Zeit durchgemacht hat. Also Wendejahre haben wir ja allgemein oft betont, aber noch obendrauf Migrationserfahrung, Rassismus. Ich will gar nicht wissen, was dieser Mann alles durch hat sozusagen. Und ich finde, das macht einen dann auch mal so ein bisschen humble. So als Weißbrot ohne so eine Erfahrung. Dann ist man auch mal so ein bisschen ruhig. Ist gut. Tauschmarkt. Einmal nochmal Shoutout an Verein Reistrommel und Gwing vor allen Dingen. Die hat uns das Interview ja mit vermittelt. Und dann die Vereinigung der Vietnamesinnen und Vietnamesen in Berlin und Brandenburg. Der Sarah Dau mit aktiv. Dann der Podcast Rise and Shine, den wir euch auch ans Herz legen können. Die haben auch jetzt, glaube ich, erstmal eine Kreativpause. aber haben viel zu Wende auch in letzter Zeit gemacht tatsächlich und auch allgemein zu wirtdeutschen Themen und der Podcast Cool Kids, wo es kürzlich eine Folge genau zu diesem Thema gab. Aber Daniel, vielleicht kannst du da noch ganz kurz was zu erzählen, weil du hast sie auch gehört.
Ich glaube, sie hatten Min von Reis und Schein zu Gast und haben dann tatsächlich auch über die Wendeerfahrungen von ihr und ihren Eltern und gesprochen und dann auch über die nord- und süd-vietnamesischen Communities, wie die miteinander interagiert haben. Und die Cool Kids arbeiten ja auch immer mit, dass sie so ein paar Stereotype ins Zentrum stellen und auch entzaubern oder entkräften. Und dann war das Stereotyp, was sie da behandelt haben, der Abstand zwischen Nord- und Süd-Vietnam wäre oder diesen Communities wäre genauso groß wie der zwischen Ost- und West-Deutschland. Und das war dann ganz interessant und sie haben das so ein bisschen weiter aufgearbeitet. Also auf jeden Fall eine Hörempfehlung.
Voll. Also die ganzen Sachen packen wir auch in die Shownotes. Wir haben gerade nochmal kurz darüber gesprochen, ob das irgendwer eigentlich sich durchliest. Also es wäre ganz gut, wenn das jemand macht natürlich, weil wir packen ja extra in die Shownotes. Aber auf Spotify sieht man ihn nicht, deswegen muss man extra auf Podigee gehen und da packen wir dann alle Links rein und Hintergrundinfos, die wir so haben. Genau, dann war es das für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hören uns bald mit einer neuen Folge.
Macht's gut, bis dahin.
Tschüss.